Dritter Brief. Ich habe Ihnen mit allem Bedacht in meinen beiden vorigen Briefen eine kurze Skizze von Kants Leben entworfen, welche ich nach den merkwürdigsten Verhältnissen, in welchen er sich als Weltweiser, als Lehrer und als Mensch, besonders in den Jahren seiner vollendeten Größe der Welt darstellte, jetzt auszufüllen versuchen werde. In meinem heutigen Brief will ich es wagen, einige Züge zur Charakteristik des Geistes und der besonderen und hervorstechenden Geisteskräfte Kants aufzuzeichnen. Wer Kants kritische Schriften kennt und in ihren tief verborgenen Geist ganz eingedrungen ist, der bewundert auch den originellen, tiefdenkenden Geist ihres Verfassers, der unbefriedigt von allen philosophischen Systemen der Vorzeit und aufgeregt durch das Studium der Humeschen Schriften sich endlich durch das Labyrinth des Dogmatismus und Skeptizismus seinen eigenen Weg bahnte, das Vernunftvermögen selbst einer genauen Kritik unterwarf, die Grenze der menschlichen Erkenntniskraft ausspähte und absteckte und auf diesem Grunde ein Gebäude der Philosophie aufführte, das ewig zum Siege der Wahrheit allen Angriffen einer irregeleiteten Vernunft trotzen wird. Bedauern, ewig bedauern wird aber mit mir jeder Freund der Philosophie, dass den großen Denker Kant das Alter übereilte und ihn an der gänzlichen Vollendung seines philosophischen Systems verhinderte. Mit einer wahren Begeisterung pflegte der unsterbliche Mann oft mit mir über sein letztes Werk zu sprechen, welches nach seiner Äußerung der Schlussstein seines ganzen Lehrgebäudes sein und die Haltbarkeit und reelle Anwendbarkeit seiner Philosophie vollgültig dokumentieren sollte, das aber ganz unvollendet geblieben ist. Es sollte den Übergang der Metaphysik zur eigentlichen Physik darstellen und auch diesen Titel führen. Ungeachtet sich nun Kants Geist in seinen Schriften für einen jeden, der ihn zu fassen vermag, offenbaret hat, so lehrte mich doch mein persönlicher Umgang mit ihm Eigentümlichkeiten seines Geistes auffassen, die aus seinen Werken weniger hervorleuchten und die ich Ihnen jetzt mitteilen will. Kant besaß ein seltenes Sach- und Wortgedächtnis und eine bewunderungswürdige innere Anschauungs- und Vorstellungskraft. Diese Geistesvermögen behielt er auch bis nach seinem 70. Jahre in voller Tätigkeit. Er zitierte oft lange Stellen aus alten und neuen Schriften, besonders aus Dichtern, von welchen unter den Neuern Hagedorn und Bürger am meisten seinem Gedächtnis eingedrückt zu sein schienen. Ebenso erinnerte er sich an historische Gegenstände mit der größten Genauigkeit. Er schilderte zum Beispiel eines Tages in Gegenwart eines geborenen Londoners die Westminster-Brücke nach ihrer Gestalt und Einrichtung, nach Länge, Breite und Höhe und den Maßbestimmungen aller einzelnen Teile so genau, dass der Engländer ihn fragte, wie viele Jahre er doch in London gelebt und ob er sich besonders der Architektur gewidmet habe, worauf ihm versichert wurde, dass Kant weder die Grenzen Preußens überschritten hätte, noch ein Architekt von Profession wäre. Ebenso detailliert soll er sich mit Bridone über Italien unterhalten haben, so dass dieser sich ebenfalls erkundigte, wie lange er sich in Italien aufgehalten hätte. Von seiner inneren Anschauungs- und Vorstellungskraft legt folgende Tatsache einen Beweis ab. Kant hatte nach seinem 60. Jahre ganz besonders die Chemie liebgewonnen und studierte die neuen chemischen Systeme mit dem größten Eifer. Obgleich er nie ein einziges chemisches Experiment gesehen hatte, so hatte er doch nicht allein die ganze chemische Nomenklatur vollkommen inne, sondern er wusste auch den ganzen Rezess aller chemischen Experimente so genau und detailliert anzugeben, dass einst an seinem Tisch in einem Gespräch über Chemie der große Chemiker Dr. Hagen voll Verwunderung erklärte, es sei ihm unbegreiflich, wie man durch bloße Lektüre ohne Hilfe anschaulicher Experimente die ganze Experimentalchemie so vollkommen wissen könne als Kant. Die hervorstechendste Kraft des kantischen Geistes aber war, Begriffe zu zergliedern und sie in ihre einfachsten Bestandteile und Merkmale zu zerlegen. Durch dieses tiefe Forschungsvermögen blieb seinem Geistesblick nichts verborgen. Was in der physischen und intellektuellen Welt dem menschlichen Geiste erkennbar ist, ward seinem Späherblick offenbar. Daher entdeckte er so leicht das Fremdartige in den Begriffen anderer, daher drang er mit seinem Scharfblick auf den Grund des Irrtums, daher enthüllte sich so leicht seinem Auge die Wahrheit in ihrem hellsten Lichte. Dies Vermögen, einzelne Begriffe bis in ihre einfachsten Vorstellungen zu verfolgen und voneinander abzusondern, blieb auch am längsten ein Eigentum seines Geistes, auch da noch, als seine übrigen Erkenntniskräfte, besonders die Kombinationsgabe der Begriffe, die seiner Sagazität nie gleich gewesen war, merklich dahinschwanden. Seine letzte schriftliche Arbeit an dem Übergange der Metaphysik zur eigentlichen Physik beweiset dies ganz offenbar. Kant hatte einzelne Begriffe tief durchdacht und lichtvoll dargestellt, aber sie waren auch nur einzeln und ohne Verbindung hingeworfen. Er hatte auf mehreren Bogen immer von neuem angefangen und war immer wieder auf dieselben Begriffe zurückgekommen. Er hatte nicht mehr das Vermögen, das Ganze zu umfassen und die einzelnen Begriffe systematisch zu ordnen. Es würde für den Menschenkenner interessant sein, diese letzten Kraftäußerungen eines so großen Geistes ganz unverändert vor sich zu sehen. Mit diesem tiefen Forschungsvermögen war von jeher die besondere Eigentümlichkeit des kantischen Geistes verbunden, dass sich einzelne Begriffe in ihm so fest fixierten, dass er unablässig und oft unwillkürlich auf sie zurückkam. Bei eintretender Altersschwäche nahm dies noch mehr zu und bewirkte in seinem sonst so reichhaltigen Gespräche eine gewisse ermüdende Einförmigkeit. Originalität wird ein jeder dem kantischen Erkenntnisvermögen im höchsten Grade beimessen, und in der Tat, ist je ein Weltweiser einen neuen, ungebahnten Weg gegangen, so ist es Kant. Aber über die Originalität seines Kopfs muss ich Ihnen noch einige Bemerkungen mitteilen. Seine eigene Ideenfülle und die Leichtigkeit und Gewohnheit, alle philosophischen Begriffe aus der unerschöpflichen Quelle seiner eigenen Vernunft herauszuschöpfen, machte, dass Kant am Ende fast keinen anderen als sich selbst verstand. Verstehen Sie mich recht, ich spreche von abstrakten philosophischen Begriffen. Er, im eigentlichsten Sinne des Wortes ein origineller Denker, fand alles in sich selbst und verlor darüber die Fähigkeit, etwas in einem anderen zu finden. Gerade zu der Zeit der höchsten Reife und Kraft seines Verstandes, als er die kritische Philosophie bearbeitete, war ihm nichts schwerer, als sich in das System eines anderen hineinzudenken. Selbst die Schriften seiner Gegner konnte er nur mit der äußersten Mühe fassen, weil es ihm unmöglich war, sich auch nur auf einige Zeit aus seinem originellen Gedankensystem herauszusetzen. Er gestand dies selbst und gab gewöhnlich seinen Freunden den Auftrag, für ihn zu lesen, ihm den Inhalt fremder Systeme in Vergleich mit dem seinigen nach den Hauptresultaten mitzuteilen und überließ es, vielleicht auch mit aus diesem Grunde, seinen Schülern und Freunden seine Philosophie gegen die Anfechtungen seiner Gegner zu schützen. Wenn Kant in seiner Anthropologie sagt, der Verstand fragt, was will ich als wahr behaupten? Die Urteilskraft, worauf kommt's an? Und die Vernunft, was kommt heraus? Und er die Köpfe in der Fähigkeit, diese drei Fragen zu beantworten, sehr verschieden findet, so gebührt ihm, nach meiner Überzeugung, die Fähigkeit, die erste und dritte Frage zu beantworten, in einem höheren Grade als irgendeinem Wesen in der Welt, aber in einem verhältnismäßig geringeren Grade die Fähigkeit zur Beantwortung der zweiten. Wenigstens fehlte ihr die erstaunenswürdige Schnelligkeit, mit welcher sein Verstandes- und Vernunftvermögen wirkte. Sein eigenes Geständnis hierüber äußerte er mir eines Tages in einem Gespräche über die unentbehrliche Eigenschaft eines Kriminalrichters, auf der Stelle unter tausend angeführten Umständen zu wissen, worauf es ankomme, und erklärte, dass er dessen nicht so fähig sein würde, als sein vieljähriger Freund, der verstorbene Kriminalrat Jentsch, dessen schnelle Urteilskraft er besonders rühmte. Noch muss ich Ihnen zur Charakteristik des kantischen Geistes bemerken, dass Kant sehr vielen Witz besaß. Sein Witz war leicht, launicht und sinnreich. Es waren Blitze, die am heitern Himmel spielten, und er würzte durch ihn nicht allein seine gesellschaftlichen Gespräche, sondern auch seine Vorlesungen. Sein Witz gab dem ernsten, tiefdenkenden Geiste ein gefälliges Gewand und zog ihn oft aus den hohen Sphären der Spekulation zur Aufheiterung seiner angestrengten Zuhörer in die Regionen des irdischen Lebens herab. Hohe Bewunderung wird gewiss dem erhabenen Geiste Kants gezollt werden, solange die Menschenvernunft das wahrhaft Große und Erhabene zu würdigen vermag. Kants Geist war eine hellleuchtende Sonne, die nichts verdunkelte, die alles um sich her erleuchtete und erwärmte. Sie wird ewig am Sternenhimmel großer Geister glänzen.